Dort im Spiegel war plötzlich ein Körper nur bestehend aus Kopf und Rumpf. Das sah extrem merkwürdig aus. Und ich habe mich dann in dem Moment tatsächlich zum ersten Mal auch angefangen, dafür zu schämen, wie ich aussehe.
Einfach die Treppe nehmen, wenn der Fahrstuhl mal wieder ausgefallen ist, ins Kino gehen oder den Job bekommen, den man wirklich gerne haben möchte. Für viele von uns ist das alles selbstverständlich. Ganz anders ist es auch für Menschen mit Behinderung. Trotz aller Fortschritte in Sachen Barrierefreiheit und Inklusion stehen knapp 8 Millionen Menschen mit Behinderung in Deutschland oft immer noch vor großen Herausforderungen. Warum das so ist und wie das Leben mit einer Behinderung wirklich aussieht, darüber sprechen wir jetzt mit Janis McDavid und Annike Film vom Sozialverband Deutschland. Herzlich willkommen. Janis, du bist ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen. Wann war so für dich der erste Moment, als du gemerkt hast, du bist irgendwie anders als die anderen Kinder?
Eigentlich bis heute nicht. Nein, Spaß beiseite. tatsächlich habe ich als Kind das lange Zeit aber gar nicht wirklich realisiert, dass ich anders bin. Und hatte da auch wahnsinnig viel Glück, weil meine Eltern mir einfach eine Welt aufgebaut haben als Kind, in der das völlig normal war. Ich will ein Beispiel geben. Ich hatte genauso, wie ich ohne Arme und Beine zur Welt gekommen bin, hatte ich blonde Locken. Und für mich war beides tatsächlich mehr oder weniger auf derselben Ebene.
Ah,
und ich war tatsächlich als Kind oft irritiert, wenn andere Kinder zu mir kamen und so gefragt haben, hey, aber warum hast du denn keine Arme und Beine?
Ja.
Dann habe ich gesagt, ja, warum habe ich blonde Locken? Keine Ahnung, ist halt einfach so. Und natürlich war mir auf einer logischen Ebene bewusst, dass das nochmal ein bisschen was anderes ist und dass ich einen Rollstuhl fahre und andere Kinder nicht und so weiter. Aber für mich machte das emotional überhaupt keinen Unterschied. Für mich war das völlig normal. Manche Kinder fuhren eben Rollstuhl. Gab es in meinem Bekanntenkreis auch andere, die Rollstuhl gefahren sind. Und so war das eben für mich völlig selbstverständlich, bis ich 8 Jahre alt wurde.
Und was ist dann passiert?
Und mit 8 Jahren gab es tatsächlich einen großen Bruch in meinem Leben, bei dem ich eines Morgens bei uns zu Hause an einem Spiegel vorbei bin.
Mhm.
Und man muss dazu sagen, wir wohnten damals in einem Haus, da war ich nicht mit dem Rollstuhl, sondern war so ohne Rollstuhl unterwegs, kann also auf dem Boden auch mich fortbewegen, indem ich zum Beispiel springe. Bin durch unseren Hausflur gesprungen und plötzlich schaue ich in diesen Spiegel und bin zutiefst schockiert und denke mir in dem Moment nur so, ach du und so weiter. Und kann mit der Situation, ich meine, ich war 8 Jahre, kann in der Situation gar nicht damit umgehen so wirklich. Also war wirklich zutiefst schockiert und dachte so, Gott, oh Gott, oh Gott. Weil das, was ich dort im Spiegel gesehen habe, passte überhaupt nicht mit dem Selbstbild zusammen, was ich selber von mir hatte.
Okay.
Sondern dort im Spiegel war plötzlich ein Körper nur bestehend aus Kopf und Rumpf. Das sah extrem merkwürdig aus. Und ich habe mich dann in dem Moment tatsächlich zum ersten Mal auch angefangen, dafür zu schämen, wie ich aussehe.
Aber kannst du denn jetzt rückblickend nachempfinden, warum es genau dieser Moment war? Also du wirst dich ja mit 8 Jahren sicherlich nicht das erste Mal dann im Spiegel gesehen haben.
Genau, ich habe mich natürlich nicht mit 8 Jahren zum ersten Mal im Spiegel gesehen. Aber was eben anders war, es war zum ersten Mal, dass es mir wirklich so in dieser Schärfe bewusst wurde.
Mhm.
Ich habe natürlich auch vorher schon gesehen, wie ich aussehe. Ich kannte ja auch meinen Rollstuhl und so weiter und so fort. Und dass da natürlich bei mir manche Dinge anders waren als bei anderen Kindern, das war mir alles logisch bewusst. Aber die Tragweite dessen und was das sozusagen alles bedeutet und dieses Gefühl der Scham, das war eben für mich neu, dass ich angefangen habe, mich für meinen eigenen Körper zu schämen, weil ich selber so diese Bewertung dann auch hatte, oh Gott, das sieht ja grässlich aus. Das war so mein Gedanke, oh Gott, siehst du grässlich aus bei diesem Blick in den Spiegel. Und das mit 8 Jahren ist natürlich schon nur eine harte Nuss.
Ja. Was hat das mit dir gemacht, als du genau diesen Moment realisiert hast und du wusstest, ab jetzt denke ich über mich ganz anders, obwohl ich mich selber total akzeptiert habe vorher? Wie ging es dann danach weiter?
Also es hat tatsächlich für mich im Alltag gar nicht so viel verändert, aber so in der eigenen Wahrnehmung und psychisch hat sich da viel verändert. Ich hatte plötzlich nicht mehr so diese wahnsinnige Leichtigkeit, die ich vorher hatte. So dieses Selbstverständliche, so dieses, naja, ich habe keine Arme und Beine, so what? Ne? So, ich war ja als Kind, also ich habe mich von nichts aufhalten lassen. Ja, alles mitgemacht. Ne? Wir haben mit dem Rollstuhl rumgealbert, ich hatte Freunde und so weiter und so fort. Und danach wurde das schwieriger tatsächlich. Also auch so Thema Freunde finden, Freundschaften knüpfen etc. pp. Und so diese Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. Ich erinnere mich noch, wie ich dann bei uns an der Schule gab es so eine Treppe, die musste ich ab und zu hochlaufen, weil eben nicht alles barrierefrei war. Und es war an sich kein Problem, ich kann Treppen steigen. Und ich erinnere mich daran, wie ich nach diesem Erlebnis aber oftmals dort stand und gewartet habe, bis keiner mehr da war, weil ich nicht beobachtet werden wollte.
Und das hattest du vorher gar nicht?
Und das hatte ich vorher gar nicht. Vorher war mir das völlig egal, ob mich Leute angucken oder nicht. Und ich dachte mir, naja, ich bin so normal wie alle anderen auch. So guckt man mich eben an. Und danach hat es angefangen, dass mich auch Blicke gestört haben, dass mich das auch irritiert hat, dass ich wirklich auch dann geguckt habe, okay, möglichst, wenn ich draußen unterwegs bin, nur mit dem Rollstuhl unterwegs zu sein. Ja, weil der Rollstuhl, der hatte so ein bisschen so einen Schutz irgendwie um mich herum. Und das waren so die Kleinigkeiten. Thema Selbstbewusstsein natürlich dann auch ganz stark. Ich war zwar nach außen hin immer selbstbewusst, aber das Selbstbewusstsein war eigentlich wie eine Mauer. Das war wie ein Schutzschild, was ich vor mir hergetragen habe. Es war in dem Sinne eigentlich, würde ich heute sagen, kein gesundes Selbstbewusstsein, sondern einfach nur eine Art der Verteidigung. Weil du mich danach, wenn du mich dann gefragt hättest oder andere mich gefragt haben, hey, warum hast du keine Arme und Beine, hat mich das dann viel mehr getroffen als vorher.
Schlimm, wenn du das so berichtest, aber Annike, wie ist das denn? Wir haben jetzt gerade gesagt, dieses Anderssein im Vergleich zum Normalen, ist das automatisch oder hat das automatisch schon was Abgrenzendes oder Ausgrenzendes und Abwertendes?
Ich würde eher sagen nein, weil ich und also auch vor allem wir als Verband, als Sozialverband, wir versuchen immer das zu sagen, dass natürlich das Anders- und Verschiedensein gerade eine Bereicherung für uns alle ist. Also gerade eine vielfältige Gesellschaft ist für uns nur eine lebenswerte und vor allem auch für mich nur eine lebenswerte Gesellschaft. Und insofern ist Anderssein ist für mich eigentlich was Tolles, was Spannendes, was Aufregendes, was Schönes, wo man dann auch gerne mal nachfragt und sagt, wie machst du gewisse Dinge, was kann ich vielleicht von dir lernen, was können wir voneinander lernen. Und insofern ist Anderssein eigentlich eine Bereicherung und ist schön.
Das finde ich schön, was du gerade gesagt hast, mit was kann ich von dir lernen oder was können wir voneinander lernen. Wenn man jetzt von Menschen mit Behinderung spricht, wer ist damit gemeint und was bedeutet vor allem auch Behinderung eigentlich?
Also Behinderung heißt ja, also man sagt ja auch, genau genommen ist das ja seit einigen Jahren so, dass man sagt Menschen mit Behinderungen, weil es eben darum geht, dass Menschen, die halt mit einer Behinderung leben, so sage ich das auch häufig gerne, also ich lebe mit einer Behinderung, dass eben auch das äußere Umfeld uns eben behindert daran, gleichberechtigt an der Gesellschaft teilzunehmen und gewisse Dinge so leicht und leichtfüßig, sage ich jetzt mal, zu machen wie andere Menschen. Genau, und insofern sind Behinderungen wirklich tatsächlich also auch Umwelteinflüsse, die eben dazu führen, dass wir Dinge nicht so einfach und so schnell machen können wie Menschen, die eben ohne eine Behinderung leben.
Genau. Janis, wenn man dich jetzt nicht kennt und gar nicht weiß, was du so machst, aber dich sieht und sagt, oh, jetzt hat er keine Arme und keine Beine, möchte man ja vielleicht meinen, boah, es gibt bestimmt super viele Dinge, die du nicht machen kannst. Ich weiß es jetzt aber. Was sind denn so deine Hobbys?
Was sind denn so meine Hobbys? Ich finde es halt besonders spannend, gerade auch dadurch, dass ich viele Dinge mache, von denen man das nicht bei mir erwartet, der Gesellschaft auch ein Stück weit einen Spiegel vorzuhalten. Weil meine Vision ist es eigentlich, dass wir tatsächlich wieder dahin kommen, wo ich als Kind war. Dass eine Behinderung nichts anderes ist, als blonde Locken zu haben. Das ist in bestimmten Situationen relevant, ob man jetzt Locken oder glatte Haare hat oder wie auch immer. Ja? In anderen Situationen ist es aber nicht relevant. Und Behinderung ist ja am Ende des Tages auch ein theoretisches Konstrukt. Ja, es ist ja menschengemachtes theoretisches Konstrukt. Und ich gehe hin und sage, naja, würden wir unsere Welt anders bauen, wäre ich in wesentlich weniger Situationen behindert. Das heißt, eigentlich bin nicht ich derjenige, da würde ich auch noch anknüpfen, bin eigentlich nicht ich derjenige, der die Behinderung hat, sondern ich lebe in einer Welt, die eben nun mal anders gebaut wurde, als eben für Menschen im Rollstuhl, jetzt um bei meinem Beispiel zu bleiben. Ne? Was sind so meine Hobbys? gute Frage. Ich mache sehr gerne sehr viele verrückte Dinge. Ich bin schon im Rennwagen auf dem Hockenheimring unterwegs gewesen.
Sehr cool.
Ich war mit Freunden zusammen auf dem Kilimanjaro, dem höchsten Berg Afrikas mit 5.895 Metern. Habe jetzt vor ein paar Monaten das Schwimmen erlernt, wo man auch gesagt hat, oh Gott, wie soll denn Schwimmen ohne Arm und Beine überhaupt funktionieren? Ja? Und finde das jetzt auch irgendwie so ganz spannend. Und für mich ist dabei immer tatsächlich so diese Frage ganz spannend, einfach der Gesellschaft auch ein Stück weit den Spiegel vorzuhalten, weil nur um ein Beispiel zu geben, ich wollte damals dann auch die Rennlizenz machen, also die offizielle Lizenz, die mir erlaubt, an offiziellen Rennen teilzunehmen.
Ah, okay.
Und dann hieß es immer so, nee, das geht aber nicht. Und dann habe ich gefragt, warum denn nicht? Ja, weil du keine Arme und Beine hast. Und dann sage ich, das ist ja kein Argument. Ja. Ja, das ist ja eine Tatsachenbeschreibung, ja, dass ich keine Arme und Beine habe. Und mittlerweile bin ich soweit, ich lasse die Leute dann nicht aus der Verantwortung, habe so lange nachgebohrt, bis ich ein echtes Argument gekriegt habe. Und dann hieß es, ja, du musst innerhalb von 7 Sekunden das schaffen, alleine aus dem Auto rauszukommen. So, im Fall der Fälle, Evakuierung. Dann habe ich gesagt, okay, fair enough, das ist ein Argument, darüber können wir diskutieren. So. Und ich bin dann in die Garage zu meinem Auto und habe angefangen zu trainieren, habe am Ende einen Videobeweis gemacht, dass ich es in 6,8 Sekunden geschafft habe. So, und dann hatten sie natürlich keine Ausrede mehr zu sagen, du darfst aber die Rennlizenz nicht machen. Und ich finde, dahin müssen wir eigentlich kommen, dass wir auch als Community der Menschen mit Behinderung das Selbstbewusstsein haben, dass wir die Leute nicht aus der Verantwortung lassen und sagen, komm, also wenn wir über Argumente reden wollen, dann lass uns über echte Argumente reden, über solche, über die wir auch streiten können oder und unterschiedlicher Meinung haben können. Das ist ja ein Argument. Dass ich keine Arme und Beine habe, darüber können wir nicht streiten und da kann man keine zwei Meinungen zu haben.
Ja, ich finde super interessant, was du jetzt gerade gesagt hast. Meine Eingangsfrage war, gibt es Grenzen, die du vielleicht selber überwinden möchtest? Du hast gesagt, ja, ich versuche irgendwie alles dagegen zu tun und halte der Gesellschaft den Spiegel vor. Trotzdem gibt es ja sicherlich noch Herausforderungen, gerade auch im Alltag, die Menschen mit Behinderung erfahren. Kannst du da was aus deiner Arbeit berichten?
Ja, also was wir im Sozialverband immer wieder gespiegelt kriegen oder was das größte Problem für die Menschen ist, und da ist es egal, welche Behinderung diese Menschen haben, ist eben die noch nicht vorhandene Barrierefreiheit. Es ist einfach, ich glaube, das realisiert man nicht, was das bedeutet, wenn die Umwelt nicht barrierefrei ist, was das heißt, in wie vielen gesellschaftlichen Bereichen diese Menschen einfach nicht teilhaben können. Auch für blinde Menschen zum Beispiel, wenn digitale Barrierefreiheit nicht vorhanden ist, dann können sie einfach das Internet nicht so nutzen, wie wir das jeden Tag stundenlang teilweise tun. Und das ist ein großes Problem. Und es ist für Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, ist es einfach ein Riesenproblem, wenn der ÖPNV nicht barrierefrei ist und man einfach dann auch nicht weiß, oder wenn Aufzüge kaputt sind und man dann morgens nicht zur Arbeit kommt oder nicht so einfach zur Arbeit kommt. Man muss immer die doppelte Zeit einplanen. Und genau, das ist ein ganz großes Problem, die mangelnde Barrierefreiheit. Und da geht es dann eben auch um solche Dinge wie auch Barrierefreiheit am Arbeitsplatz und so weiter, ne? Also wenn sich Menschen mit Behinderungen bewerben und der Arbeitsplatz aber nicht barrierefrei ist, dann können diese Menschen, wenn die noch so gut ausgebildet sind, eben nicht an dieser Arbeitsstelle arbeiten. Ja, logisch, und, das ist so ein Punkt, da legen wir immer wieder den Finger in die Wunde und sagen, da muss Deutschland wirklich noch viel, viel machen, was diese Frage angeht.
Janis, würdest du denn sagen, für dich gibt es trotzdem im Alltag noch große Hindernisse?
Ich bin so jemand, ich versuche tatsächlich im Alltag die Hindernisse zu umschiffen und irgendwie für mich immer einfach Lösungen zu finden. Aber nichtsdestotrotz ist genau das, was du angesprochen hast, natürlich ein großes Problem. Und da sind wir in Deutschland leider auch nicht so fortschrittlich, wie wir das manchmal glauben. Mhm. Weil, nur um ein Beispiel zu geben, die Privatwirtschaft ist beispielsweise ausgenommen, was Verpflichtungen für Barrierefreiheit angeht. Also ich könnte genügend Beispiele jetzt aufzählen, wo Supermärkte neu gebaut werden, ja, Arztpraxen etc. pp., die eben nicht barrierefrei sind, aber natürlich auch der Zugang zum Arbeitsmarkt, wo wir wahnsinnig viele Herausforderungen haben. Die Quote der Arbeitslosen ist unter schwerbehinderten Menschen doppelt so hoch wie unter Menschen ohne Behinderung. Und das, obwohl sie tendenziell besser ausgebildet sind. Und das ist ein großes Problem. Ich habe das jetzt ein bisschen versucht zu beleuchten im Zusammenhang mit meinem neuen Buch und habe da eben herausgefunden, da haben wir noch einige Herausforderungen, die da tatsächlich vor uns sind. Und da sind wir tatsächlich noch weit davon entfernt, von einer einigermaßen Gleichberechtigung überhaupt zu sprechen.
Ja. Annike, du hast das gerade auch kurz angeschnitten, dass gerade in Deutschland ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, was so das Thema Teilhabe oder Barrierefreiheit oder auch Inklusion angeht. Mhm. Wie ist es denn im Vergleich zu anderen Ländern?
Also da weiß ich aus eigenem Erleben und aber auch durch meine Arbeit im Verband. Ich war 2023 bei der UN-Staatenprüfung, wo Deutschland überprüft wird, wie es denn so steht in Deutschland um die Inklusion. Und da ist uns von den Fachleuten da gesagt worden, also Leute, ihr müsst da wirklich noch sehr viel machen. Und da waren ja sehr viele Länder, sind ja insgesamt über 100 Länder, die da überprüft werden. Und ich weiß einfach, dass zum Beispiel die skandinavischen Länder sehr weit sind, was Inklusion und einfach auch dieses Mindset, was man braucht, dass Menschen mit Behinderung eben gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger des Landes sind und dass sie eben genauso Rechte und Pflichten haben wie jeder andere Mensch auch. Und ich weiß es auch aus eigenem Erleben aus den Vereinigten Staaten. Ich habe da mehrere Jahre gelebt. Es war einfach sehr viel einfacher, da klarzukommen. Es war also ein kleines Beispiel. Ich hatte da auch Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. Wohnungsmarkt ist zum Beispiel auch ein Riesenproblem, wo wir generell so ein Wohnungsproblem haben in Deutschland. Aber wenn man dann auch noch mobilitätseingeschränkt ist, ist es umso schwieriger, barrierefreien Wohnraum zu finden. Und da hatten zum Beispiel die Amerikaner, haben da einfach ganz andere Gesetze. Da ging es dann hieß es, okay, du studierst jetzt hier, du lebst hier, du hast hier einen Aufenthaltsstatus und die Wohnung ist nicht so, wie du sie brauchst, dann machen wir das jetzt. Und dann haben die mir 4 Wochen ein Hotel bezahlt und dann haben die so. Und das ist einfach ein ganz anderer Mindset, als wir den hier in Deutschland haben. Und da, glaube ich, kann man auch da viel voneinander lernen noch. Und das ist uns eben auch in Genf ganz dick ins Hausaufgabenheft geschrieben worden, dass wir da noch viel machen müssen.
Also noch gerade mal zu tun.
Auch in andere Länder gucken, wie die es machen, weil das zeigt dann ja, es geht ja, wenn man es will.
Ja, klar. Ja.
Und genau, also insofern.
Janis, wie hast du das erlebt, jetzt gerade so in deiner Schulzeit, in der Arbeitswelt oder wenn du mit Freunden irgendwie feiern warst?
Um es mal noch ganz kurz auf den Punkt zu bringen, ne? Deutschland wurde gerügt. Das vielleicht nur mal sozusagen um die Schärfe nochmal hier bei der Staatenprüfung. Das heißt, im Klartext, wir sind durchgefallen. Mhm. Ne? Wir sind durchgefallen, was die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention angeht. Und ich finde, das ist ein Skandal. Und dieser Skandal ist mir viel zu wenig in den Medien erschienen auch tatsächlich. Das nur ganz kurz noch als Ergänzung. In meiner Schulzeit war das so, dass wir auch da immer versucht haben, irgendwie Lösungen zu finden. Und einfach geguckt haben, okay, was brauche ich denn, um gleichberechtigt an dem Schulalltag oder beziehungsweise später dann auch an der Uni entsprechend teilhaben zu können. Das heißt,
Hast du dich teilweise ausgegrenzt gefühlt?
Ich habe mich teilweise ausgegrenzt gefühlt, ja. Das kam so ein bisschen auf den Unterricht an. Ich war meistens recht stark und recht gut in so Fächern wie Mathematik und Deutsch und so weiter, da wo jetzt irgendwie. Aber die Herausforderung war für mich tatsächlich dann Sportunterricht und vor allen Dingen auch der Schwimmunterricht.
Okay.
Und der Schwimmunterricht und der Tanzunterricht, das waren für mich so die beiden großen Katastrophen meines Lebens, die tatsächlich auch sehr viel mit meinem Selbstbewusstsein damals gemacht haben, und zwar in die falsche Richtung, weil ich eben beim Schwimmunterricht, um jetzt ein Beispiel herauszupicken, einfach oft nur dabei stand, statt mitmachen zu können, weil einfach die Lehrkräfte sich in dem Fall nicht auskannten, vielleicht auch nicht mutig genug waren, Angst hatten, irgendwas falsch zu machen und so weiter und so fort, da spielen ja viele Dinge zusammen, dann auch nicht korrekt ausgebildet waren, sozusagen in einem inklusiven Kontext. Das war eine große Herausforderung. Ich muss allerdings sagen, um jetzt dann doch positiv zu enden in meiner Antwort, meine Schulzeit war am Ende des Tages erstaunlich positiv und erstaunlich gut, weil doch am Ende dann alle irgendwo an einem Strang gezogen haben.
Kannst du das über die Arbeitswelt auch sagen?
Das kann ich über die Arbeitswelt nur bedingt sagen, weil ich da das Erlebnis habe, dass ich dort wesentlich mehr mit Vorurteilen auch konfrontiert wurde. So nach dem Motto, kannst du denn überhaupt, bist du denn überhaupt hier leistungsfähig, kannst du das überhaupt machen, was wir hier haben? Außerdem ist unser Bürogebäude nicht barrierefrei. Und da war oftmals meine Erfahrung, dass die Kreativität, die ich aus der Schulzeit gewohnt war, dann irgendwie kreativ Lösungen zu finden oder dann mal schnell eine Rampe zu bauen und so, die war da nicht ganz so mit so viel Elan gegeben, wie das eben bei mir an der Schule war.
Achtung, Vorurteile. Menschen mit Behinderung werden häufig diskriminiert und mit Aussagen konfrontiert wie:
Die Armen. Menschen mit Behinderung sind ständig auf Hilfe angewiesen. Die sind nicht leistungsfähig und können keiner normalen Arbeit nachgehen. Für die wird doch immer eine Extrawurst gemacht und der Staat zahlt.
Wurdest du mit solchen Aussagen auch schon konfrontiert oder kommt dir das irgendwie bekannt vor?
Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Das kenne ich aus meinem Alltag. Ich will jetzt nicht sagen jeden Tag, aber sehr häufig. Und ich meine, klar, Vorurteile, ich habe auch Vorurteile. Ne? Das ist jetzt tendenziell erstmal nichts Überraschendes. Ich glaube, worum es am Ende geht, ist, diese Vorurteile immer wieder in Frage zu stellen. Und gerade was so dieses angeht, ja, der braucht ja immer Hilfe und so weiter, da muss viel gemacht werden. Ja, natürlich, klar. Also das sieht bei mir alles so locker aus und ich erzähle jetzt hier so locker flockig irgendwie, klopfe ich irgendwelche Sprüche. Was man dabei aber oft vergisst, ist natürlich das, was im Hintergrund steht. Ja, ich habe einen wahnsinnig aufwendigen Elektrorollstuhl, ich habe ein wahnsinnig aufwendig umgebautes Auto, ich habe Menschen, die mich umgeben, die mich begleiten, die mich unterstützen bei allen möglichen Dingen. Das ist natürlich notwendig, um überhaupt so dieses Level zu erreichen. Und das ist ja eigentlich das, worum es geht. Es geht nicht darum, dass jetzt für uns alles gemacht wird oder dass wir irgendwie bevorteilt werden oder was auch immer. Sondern es geht laut UN-BRK, also UN-Behindertenrechtskonvention, geht es darum, einen Nachteil auszugleichen. Mhm. Das ist sozusagen die Lesart, die wir brauchen. Menschen mit Behinderung haben eben einen Nachteil. An der Startlinie sind sie irgendwo weiter hinten und wir wollen sie sozusagen an die Startlinie Startlinie bringen, damit sie sozusagen die gleichen Chancen haben, loszulaufen. Zum Thema Leistungsfähigkeit fällt mir da noch ein, weil ich das jetzt auch sehr intensiv in meinem Buch besprochen habe. Zum Thema Leistungsfähigkeit gehört ja auch immer die Leistungsbereitschaft dazu. Und wenn ich dann die neue Gallup-Studie beispielsweise lese vom letzten Jahr, dass in Deutschland jeder fünfte Beschäftigte, also 20%, innerlich gekündigt haben, dann frage ich mich auch, okay, diese Leute sind zwar möglicherweise leistungsfähig, aber sind nicht leistungsbereit. Ja. Und dann haben wir am Ende nichts gewonnen. Und diese Gruppe, die dort innerlich gekündigt hat, ist fast so groß, wie überhaupt es Menschen mit Schwerbehinderung in Deutschland gibt. 7,3 Millionen Menschen. Ne? Ja, das muss man sich mal vorstellen. So viele, wie es schwerbehinderte Menschen in Deutschland gibt, haben am Arbeitsplatz innerlich gekündigt und sind auch nicht leistungsbereit.
Annike, sind Menschen mit Behinderung vielen Anfeindungen ausgesetzt?
Grundsätzlich würde ich das so nicht stehen lassen wollen, weil ich glaube schon, dass sich in den letzten Jahren auch vieles getan hat und dass viele auch, also das nehme ich auch bei uns im Verband wahr, dass viele wirklich sehr bemüht sind und wirklich versuchen und wirklich auch inklusiv denken wollen. Aber es ist halt nach wie vor schwierig und es sind nach wie vor auch Berührungsängste einfach da und dann wollen sie nichts falsch machen. Und dann ist es dann häufig dann doch so, dass sie es dann doch lieber lassen und dann vielleicht dann doch, wenn wir jetzt mal wieder bei der Arbeitswelt sind, dann doch vielleicht lieber den anderen Bewerber, die andere Bewerberin nehmen, weil da weiß ich ja ungefähr, was auf mich zukommt. So, ne? Und das sind natürlich nicht in dem Sinne Anfeindungen, so würde ich es nicht nennen, aber das ist so eine Vorsicht, die eigentlich nicht angebracht ist, so würde ich sagen wollen.
Und eine Vorsicht, die vielleicht auch durch Unsicherheit entsteht.
Ja, genau. Und das ist natürlich dann, wenn es keine Begegnung gibt, das ist dann ja so der Hund, der sich dann in den Schwanz beißt, wenn es keine Begegnung gibt, dann kann man diese Vorurteile oder die Ängste auch nicht abbauen. Und das ist natürlich etwas, was wir als Verband auch immer wieder, wo wir versuchen, so ein bisschen das aufzubrechen und dass man sagt, jetzt habt doch auch mal ein bisschen Mut.
Ja, Mut
so,
ist
es gehört das, Mut dazu, auf beiden Seiten, auf allen Seiten. Und das fehlt, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle.
Janis, du hattest jetzt gerade schon angesprochen, mit 8 Jahren war bei dir so der erste Knackpunkt, wo du gesagt hast, boah, eigentlich war ich vorher super happy, habe mich selbst akzeptiert. Dann auf einmal nicht mehr, kam im späteren Leben, vielleicht auch aufgrund von Anfeindungen oder Ausgrenzung, auch nochmal so ein Zeitpunkt, wo du gesagt hast, nee, eigentlich akzeptiere ich mich selber überhaupt nicht.
Nee, tatsächlich lief das dann eher so durch und als Jugendlicher hatte ich dann eher den Gedanken in die entgegengesetzte Richtung, zu sagen, okay, also ich muss irgendwie an diesen Punkt kommen, mich selbst anzunehmen, so wie ich bin. Das war bei mir so mit 17 Jahren, da passierten viele Dinge irgendwie so gleichzeitig, ne? In der Pubertät passiert sowieso immer viel irgendwie und wenn du dann noch irgendwie ohne Arm und Beine und mit Rollstuhl die Pubertät durchlebst, ist es natürlich schon nochmal eine andere Nummer. Und das war dann irgendwann so dieser Punkt, wo mir klar war, okay, also du hast jetzt im Leben 2 Möglichkeiten. Du hast entweder die Möglichkeit, weiterhin ein Problem damit zu haben, dich weiterhin zu schämen, dich weiterhin selber runterzumachen etc. Oder du hast eben die andere Möglichkeit, nämlich das zu akzeptieren, wie es ist. Und für mich ist, und das ist bis heute so geblieben, und das hat damals angefangen, dass ich mir immer die Frage stelle, was bringt mir im Leben mehr? Ja, so, und ich würde heute sagen, mir bringt es viel mehr, das anzunehmen, so wie es ist. Vielleicht möglicherweise, aber das ist dann eher der nächste Schritt, es auch ein Stück weit cool zu finden. Ja, okay, da würde ich sagen, bin ich heute möglicherweise, dass ich sage, nee, ich finde es cool, so wie ich bin. Ich würde es jetzt gar nicht mehr anders haben wollen. Das ist natürlich dann viel Arbeit mentaler Natur, die man da machen muss. Aber das ist eigentlich so das Ziel am Ende. Was bringt mir am meisten?
Ja, ich fand den Vergleich, den habe ich die ganze Zeit im Kopf mit den Locken so schön. Es ist doch nichts anderes, als ob ich jetzt blonde Locken habe. Finde ich irgendwie ganz sympathisch, ja. An dieser Stelle kurz einmal Werbung in eigener Sache. Gerade den Schulabschluss in der Tasche, Glückwunsch. Jetzt fehlt nur noch die eigene Krankenversicherung. Die passenden Leistungen für junge Menschen gibt's bei uns. Schau mal unter pronovabkk.de/azubis. Annike, würdest du sagen, dass grundsätzlich das Leben mit Behinderung es einen schon erschwert oder dazu beiträgt, dass man selbst frustrierender ist? Oder sind es eher die Umstände, die dazu beitragen können?
Das würde ich so auch nicht stehen lassen, weil das natürlich so ist, dass man, wenn man mit so einer Behinderung lebt, dann lebt man, erlebt auch andere Dinge. Man erlebt auch unfassbar viele schöne Dinge. Also man erlebt auch unglaublich viel Solidarität, viel Gemeinschaft, viel Unterstützung. Und ich glaube, dass man, wenn man mit einer Behinderung lebt, Dinge auch anders wertschätzt als Menschen, die halt so mit in der Mehrheit durch die Welt gehen können. Und also insofern würde ich das nie so sagen, dass ein Leben mit einer Behinderung weniger schön oder weniger wert ist. Es ist einfach komplett anders. Ja. Das muss man sagen, aber es sind wirklich andere Dinge, die dann umso schöner sind. Und insofern, so würde ich es, glaube ich, stehen lassen wollen.
Wollte ich gerade sagen, schöne Worte, die man so, glaube ich, gut stehen lassen kann. Janis, du hattest jetzt gerade schon gesagt, du brauchst für deinen Alltag natürlich schon ein paar Hilfsmittel. Ne? Du hattest jetzt einen Rollstuhl angesprochen, damit bist du ja auch hergekommen. Was sind das denn alles vielleicht noch so für Hilfsmittel oder Hilfsangebote, die du im Alltag brauchst, um den auch so meistern zu können, wie du ihn jetzt meisterst?
Ja, also das fängt natürlich mit dem Rollstuhl an, der sehr aufwendig ist und verschiedene Funktionen natürlich auch beinhalten muss. Wo ich dann auch immer in die Gespräche natürlich mit der Krankenversicherung, mit meiner dann gehe, um das zu diskutieren, ne? Weil da natürlich das der erste Ansprechpartner ist für mich und wo ich natürlich auch sage, dann aus einer gesellschaftlichen Perspektive da auch eine gewisse Verantwortung natürlich liegt, den Prozess einer inklusiven Gesellschaft eben bestmöglich mitzugestalten. Gleichzeitig ist ja jetzt auch kein Geheimnis, habe ich auch eine Pflegestufe so oder Pflegegrad, ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt. Das wurde irgendwie geändert. Pflegegrad. Ich komme da nicht mehr hinterher. Jedenfalls habe ich das auch und bin da natürlich auch auf Hilfe angewiesen. Ich will das jetzt mal einfach nur ganz grob umreißen. Alles, was im Badezimmer und im Schlafzimmer so stattfindet, okay, morgens und abends etc. Da bin ich natürlich schon auf die Hilfe auch von anderen Leuten dann angewiesen. Die sind in meinem Alltag und wenn man mich so sieht, ne, dann springe ich hier irgendwie so fröhlich rum und so weiter, ist vieles davon gar nicht sichtbar, was aber daran liegt, dass ich es für mich bewusst so organisiert habe, was nicht heißt, dass es nicht notwendig ist. Genau, dann habe ich mein Auto, was entsprechend so umgebaut wurde, dass ich das komplett alleine fahren kann. Und diese beiden Dinge, also Auto, beziehungsweise die drei Dinge, Auto, Rollstuhl und Smartphone, die haben mir doch tatsächlich am Ende ein sehr großes Stück Unabhängigkeit gegeben. Und das war für mich immer ein Punkt, egal wie ich selber mit meiner Situation gehadert habe oder mich geschämt habe oder so, war das für mich immer völlig klar. Die wichtigste Aufgabe, die ich in meinem Leben habe, ist, so unabhängig, wie es nur irgendwie geht, zu werden.
Ja.
Ja, das war immer meine Zielrichtung. Und da habe ich mehr oder weniger, diesem Ziel habe ich alles untergeordnet.
Na schön. Aber gutes Stichwort, weil, Annike, wie ist das denn, wenn Menschen mit Behinderung wirklich Unterstützung in ihrem Alltag, in dem Leben benötigen? Bekommen sie die in Deutschland oder wenn nicht, woran fehlt es?
Ja, ich würde sagen, grundsätzlich, wir haben wirklich, und das sollte man wirklich auch nicht vergessen, wir haben grundsätzlich ein wirklich sehr gutes Sozialsystem, wo uns viele andere Länder drum beneiden. Das muss man einfach mal so sagen. Aber jetzt kommt das Aber. Es ist eben auch so, das ist wahnsinnig viel. Man braucht einfach Nerven wie Drahtseile manchmal. Man muss immer mal wieder, wenn man einen Antrag stellt, immer mal wieder Widerspruch einlegen. Man muss sich dann auch mit den Krankenkassen anlegen. Man muss immer wieder begründen, warum und wieso man jetzt gewisse Dinge, auch gerade wenn es so um gesellschaftliche Teilhabe geht, warum man das gerade braucht. Und das zehrt natürlich an den Nerven. Aber es ist schon so, es ist da und das versuchen wir eigentlich als Sozialverband auch. Und das hat uns auch die Staatenprüfung in Genf nochmal ins Hausaufgabenheft geschrieben, dass wir da sehr viel effizienter werden müssen, dass es für Menschen mit Behinderung und deren Familien, das darf man ja auch nicht vergessen, da werden ja ganze Familien und Freunde mit reingezogen in diese belastende Situation, dass das einfach leichter werden muss von den Behördengängen, dass man da immer von Pontius zu Pilatus rennen muss, wenn man ein Hilfsmittel bekommen möchte. Das darf eigentlich so nicht bleiben, weil man das total unterschätzt, wie viel Zeit das kostet, am Tag, in der Woche, im Monat. Und da muss noch viel passieren.
Muss noch einiges passieren, aber, genau. Janis, wir haben jetzt gerade schon ganz viel drüber gesprochen, aber welche Rolle spielt Selbstakzeptanz in deinem Leben?
Ich würde sagen, es ist mit die zentrale Rolle. Mit der steht und fällt im Grunde genommen in meinem Leben, glaube ich, alles. Und das fing ganz früh an. Und da bin ich auch meinen Eltern unfassbar dankbar, dass die da immer ein sehr starkes Augenmerk drauf gelegt haben. Weil es sind oft Kleinigkeiten. Ich will nur ein Beispiel geben. Ne? Also natürlich war dann auch der medizinische Dienst der Krankenkassen bei uns auch zu Hause, um natürlich die Überprüfung zu machen. Und das ist ja auch richtig, dass man so eine Überprüfung auch macht. Nur die Frage ist dann dabei, was macht es mit einem kleinen Kind, wenn in dessen Gegenwart darüber gesprochen wird, wie lange dieses Kind auf Toilette braucht, um es jetzt mal einfach Klartext anzusprechen. Ne? Ist ja Real Talk hier. Ja. So, und da muss man sich die Frage stellen, was macht das mit dem Selbstbewusstsein von einem Kind? Und meine Eltern haben ganz klipp und klar von Anfang an immer gesagt, nein, diese Gespräche finden außerhalb statt sozusagen. Also Janis ist nicht mit dabei. Natürlich zeigen wir ihn auch und so weiter und dass die Begutachtung stattfinden kann. Aber diese Gespräche, wie lange er jetzt für was braucht und wo er überall Hilfe braucht und so weiter und so fort, das geht ihnen nichts anders. Mhm. Das muss er nicht mit ertragen sozusagen. Da fing das schon an. Heutzutage ist es natürlich dann eher eine Frage, dass ich selber dafür sorgen muss. Und das sind oft Details, ne? Das sind oft Kleinigkeiten. Ja? Du hast es schon angesprochen. Es ist oft dann so dieses, man muss einen Widerspruch einlegen, ja? dass man eben doch eine Antwort bekommt, wenn man einen Rollstuhl beantragt. Oder zum Beispiel, in Deutschland dürfen Elektrorollstühle nur maximal 6 km/h schnell fahren. So, wenn ich schneller fahren wollen würde, brauche ich ein Kennzeichen. Ja? Wo ich dann so denke, ja, aber jeder Jogger und jede Joggerin ist schneller unterwegs als 6 km/h. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, wenn wir wirklich Gleichberechtigung haben wollen. Entweder ich brauche dann auch kein Kennzeichen mehr und darf so schnell fahren, wie ich, also vielleicht nicht, wie ich möchte, aber schneller fahren. Oder aber Jogger müssen auch ein Kennzeichen haben, zukünftig.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und da bin ich mittlerweile dazu übergegangen, das dann auf so eine lustige Art und Weise auch vorzuhalten, indem ich sage, okay, also ich fordere eine Kennzeichenpflicht für Jogger und Joggerinnen, weil das kleine Punkte sind, wo eben dann doch, wenn man so möchte, das Selbstbewusstsein auch ein Stück weit oder die Selbstakzeptanz von außen sozusagen in Gefahr gerät.
Okay. Annike, was können wir denn alle tun, um die Situation für das Leben von Menschen mit Behinderung zu verbessern?
Ich glaube wirklich, was das Wichtigste ist, und ich glaube, das scheint auch so durch deine Aussagen immer durch, dass wir hauptsächlich den Menschen sehen sollten und nicht ständig die Behinderung und das, was dieser Mensch nicht kann. Denn diese Menschen können unglaublich viel. Die sind auch wahnsinnig kreativ.
Da sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast. Wir können alle voneinander lernen.
Genau, genau. Und dass man einfach wirklich viel weniger darauf gucken sollte, dass dieser Mensch eben eine Behinderung hat. Das ist so, ja. Aber wie gesagt, der Mensch kann auch wahnsinnig viel. Und gerade durch diese Behinderung oder durch die Einschränkung, mit der diese Person lebt, ist sie ja gezwungen worden, schon das ganze Leben lang oder dann über Jahre kreativ zu sein, umzudenken und so weiter. Und dass man das auch einfach mal als Stärke begreift, dass diese Menschen anders sind. Da sind wir wieder bei der Frage, die du vorhin gestellt hast. Und einfach mal zu sagen, das ist gut so, dass wir alle so sind, wie wir sind.
Finde ich ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. Kann ich absolut unterstreichen. Eine letzte Frage noch an dich, Janis. Was wünschst du dir von unserer Gesellschaft im Umgang mit Menschen mit Behinderung?
Ja, im Grunde genommen kann ich da eigentlich direkt einhaken an der Stelle. Ich wünsche mir einen unverkrampften Umgang. Ich wünsche mir, dass wir uns natürlich Gedanken darüber machen, wie wir politisch korrekt sein können, welche Begriffe wir verwenden, wie wir dem anderen irgendwie begegnen wollen und dann vielleicht auch mal darauf hören, wenn jemand sagt, hey, ich finde das aber in der Form nicht in Ordnung, dann auch das zu akzeptieren und zu sagen, okay, wie kann ich es besser machen? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch gleichzeitig einen unverkrampften Umgang haben, weil ich muss sagen, am Ende ist es mir lieber, ich begegne jemandem, der vielleicht nicht den wahnsinnig korrekten Begriff verwendet hat, aber Bock hat, mich kennenzulernen, als dass ich jemanden kennenlerne, der alles sozusagen von den Begrifflichkeiten her ganz korrekt macht, aber im Grunde genommen eigentlich kein Interesse wirklich hat an mir, sondern nur an, weiß ich nicht, an der Behinderung oder nur an dem Rollstuhl. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass wir wirklich irgendwann mal dahin kommen, dass eine Behinderung nicht mehr oder weniger Aussagekraft hat wie die Kontur der Haare.
Und was sind denn so deine Pläne für die Zukunft?
Meine Pläne für die Zukunft, habe jetzt sehr intensiv mit dem Schwimmsport angefangen, bin da jetzt irgendwie auch sehr überraschenderweise in so eine Leistungsrichtung irgendwie gekommen, cool. Trainiere mittlerweile 6 bis 8 Mal die Woche, bin jetzt auch hier zwischen 2 Schwimmtrainings quasi.
Natürlich.
Jetzt hat sich irgendwie bei mir in meinem Leben hat sich das alles dahingehend verändert, dass alles diesem Schwimmtraining sozusagen untergeordnet wird und da habe ich also noch Ambitionen auf jeden Fall mal was zu reißen.
Sehr schön. Ich finde, der Talk könnte noch Stunden weitergehen. Es ist super schön, mit euch darüber zu reden. Ich glaube, also ich konnte heute wirklich viel lernen und ich hoffe, da draußen auch ganz, ganz viele. Janis, vielen Dank, dass du uns deine persönliche Geschichte anvertraut hast. Ich finde, du bist echt ein super cooler Typ. Behalte das auf jeden Fall bei. Deine humorvolle Art finde ich sehr, sehr schön.
Danke.
Und auch an dich, Annike. Vielen Dank für die fachliche Einordnung und auch die Einblicke in deine Arbeit. Ich finde, das war auch wirklich sehr, sehr wertvoll. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank.
Ganz herzlichen
von
Dank.
Meiner Seite.
Sehr gerne. Wenn du mit deiner Lebenssituation struggles, bietet dir die Pronova BKK mit Novego ein digitales Unterstützungsangebot bei psychischen Belastungen an. Für Versicherte der Pronova BKK ist das Angebot kostenfrei und ohne Wartezeit nutzbar. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Das war jetzt mal ehrlich, der Real Talk Podcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal.